Morgen miteinander. Ich möchte dich ganz herzlich begrüßen, wenn du heute Morgen hier angekommen bist oder aber auch wenn du am Zoom mit dabei bist. Schön, dass du da bist. Wir haben vor ein paar Wochen einen Text angeschaut über den grossen Versöhnungstag vom Volk Israel, der einmal im Jahr war, wo der Hohepriester ins Allerheiligste hineingegangen ist und stellvertretend für das ganze Volk die Sünde bekannt hat und ein Opfer dargebracht hat, als Tieropfer für die Sünde vom ganzen Volk. Und gleichzeitig war es so, dass dann noch einer von diesen Böcken in die Wüste geschickt worden ist. Also wenn ihr schon mal gehört habt, er ist in die Wüste geschickt worden, oder aber das ist ein Sündenbock, dann wisst ihr woher, aus obskuren Text aus dem dritten Buch Mose 16. Und das wenn wir heute ein bisschen weiter anschauen, wie Jesus das erfüllt. Und was das für konkrete Bedeutung in unserem Leben hat, das Opfer, wie das zur Anwendung kommt. Und zwar nicht nur individuell zwischen uns und Gott, sondern was unser Leben, unsere Sünde und Vergebung im ganzen Universum überhaupt auslösen. Wie wichtig unser Leben überhaupt ist und wie wir leben. Ich lese dazu den Predigttext, der steht im 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1 und 2. Meine Kinder, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, haben wir einen Beistand beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt. Der Johannes fängt das erste Mal so an, dass er den Adressaten von seinem Brief mit «meine Kind» anspricht. Das hat einen ganz bestimmten Hintergrund. Das ist wahrscheinlich nicht so, dass das Kind sind, die einen Brief zu anderen schreibt, sondern das sind Leute, die durch ihn zum Glauben gekommen sind. Leute, die durch ihn zu Jesus Christus gefunden haben. Er hat von Jesus selber den Auftrag bekommen, die Botschaft von Jesus weiterzugeben. Direkt bevollmächtigt von ihm. Und er hat später dann, um das noch besser zu machen, noch für unsere Zeit, das Evangelium geschrieben, die drei Briefe, die wir zur Zeit anschauen, und die Johannes-Offenbarung, die wir am Donnerstag anschauen. Er sagt, die Leute, die da den Brief von ihm bekommen, die sind durch ihn zum Glauben gekommen. Die haben durch ihn erkannt, dass Jesus Gott ist, wo Mensch geworden ist. Die haben durch ihn erkannt, dass Jesus für ihre Sünde gestorben ist, dass er nach 3 Tagen auferstanden ist, dass er jetzt im Himmel ist und dass er eines Tages wird wiederkommen mit Macht und Herrlichkeit. Das heisst, sie haben eine Entscheidung getroffen für Jesus und haben gesagt, und dem Jesus, dem gebe ich mein Leben und dem Jesus, dem vertraue ich, dass durch ihn meine Sünden vergeben sind. Dann vertraue ich, dass er mich liebt. Und sie haben es auch tatsächlich erlebt, wie Gott eine unbeschreibliche Liebe in ihr Leben hineingebracht hat. Einen tiefsten Sinn und eine Freude, die sie bis ins Letzte hineingetragen hat. Und denen schreibt jetzt der Johannes und er schreibt ihnen, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Ich weiß nicht, ob ihr den Witz kennt. Eine Frau ist mal allein im Gottesdienst und hat den Mann die Heim gelassen, weil er krank war. Und dann kommt sie zurück nach dem Gottesdienst und dann fragt der Mann, ist der Gottesdienst gut gewesen? Ja. Um was ist es gegangen? Es ist um die Sünde gegangen. Ja, und was hat der Pfarrer dazu gemeint? Er war dagegen gewesen. Und der Johannes ist genauso. Also das ist so ein bisschen eine Berufskrankheit. Was hat der Pfarrer zu Sünde gemeint? Ja,
wahrscheinlich war schon dagegen. Das liegt so ein bisschen am Beruf. Und das ist genau sein Anliegen. Er schreibt ihnen, damit sie nicht sündigen. Das kommt im weiteren Verlauf des Briefes noch viel stärker zum Ausdruck, aber das ist sein Ziel, dass die nicht sündigen. Und jetzt ist ganz interessant, gleichzeitig sagt er aber, ja, nicht nur, ich möchte, dass ihr nicht sündigt, sondern was ist, wenn ihr sündigt? Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, also wirklich im 3. Kapitel, schreibt er sogar, wer zu Jesus gekommen ist und durch Jesus ein neues Leben bekommen hat, der sündigt nicht, weil er von Gott von Neuem geboren worden ist. Das heisst, wenn du zu Jesus kommst, dann kommst du ein ganz neues Verhältnis zur Sünde über. Weil schon im Alten Testament ist beschrieben bei mehreren Propheten, der Unterschied zwischen dem Alten und Neuen Bund ist der. Du kommst dann zu Gott im Alten Bund und er gibt dir Gebot von außen und sagt, Gott sagt dir, halt dir Gebot und du gefällst Gott. Aber am Schluss, was rauskommt, ist, die Gebote werden immer zur Anklage und am Schluss sagt man, also eigentlich wollte ich die nicht halten und ich kann die nicht halten. Und Israel hat es 1500 Jahre versucht und ist am Schluss mit dem gescheitert. Und die Propheten versprechen darum, weil das nicht funktioniert hat, einen neuen Bund. So heisst zum Beispiel im Jeremia-Buch, Kapitel 31, Vers 31, ist ganz einfach zu merken, wo der neue Bund steht, dort, Jeremia 31, Vers 31, und ich will euch ein neues Herz geben, ich will mein Gesetz in euer Herzen schreiben und ich will es in eurem Geist lebendig machen. Durch den neuen Bund kommt man ein neues Herz von Gott, über das am Schluss muss sagen, nicht ich muss Gottes Gebot halten, sondern ich will letztlich Gottes Gebot halten. Nicht, dass ich das immer schaffe bis ins Detail, aber letztlich habe ich bei mir den Willen da. Es ist nicht mehr ein Müssen, sondern es ist ein Wille bei mir, das von Gott geschenkt wird. Aber der Johannes ist, obwohl er bekannt ist für seine ganz steilen Aussagen, die er immer wieder macht, wie also, wer zu Jesus kommt, der sündigt nicht mehr, durchaus realistisch. Es ist so, dass das Griechische ist an diesem Punkt sprachlicher, ein bisschen differenzierter als Deutsche. Und die deutsche Grammatik ist leider nicht differenziert genug, um wiederzugeben, was der Johannes meint. Darum gibt es dann manchmal ein bisschen Verwirrungen bei gewissen Leuten, die das lesen und sagen bei Johannes, ich habe gelesen, wer zu Jesus kommt, der sündigt nicht mehr. Und dann fangen sie an zu rechnen. Also ich habe seit 3 Monate, 5 Tage und 7 Stunden nicht mehr gesündigt. Und sagen, ja, wenn du zu Jesus kommst, also weil ein Christ, der sündigt überhaupt nicht mehr. Und das ist ein Missverständnis, das aus dem Deutschen kommt. Aber wenn man es da genau liest, meint das, ist es klar, dass es Johannes nicht so meint. Weil er sagt, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt, aber wenn ihr sündigt, dann habt ihr einen Fürsprecher. Also Johannes ist durchaus nicht so, dass er denkt, wenn du Christ bist, dann sündigst du überhaupt nicht mehr. Das ist ihm durchaus bewusst, dass das noch der Fall ist. Aber es ist so, dass das Griechische kann unterscheiden mit verschiedenen Zeitformen, ist eine Handlung gewohnt oder ist es eine Handlung, die punktuell vorkommt und wo das ganz klar kann unterscheiden. Also ist das eine gewohnheitsmäßige Handlung oder ist das eine einzelne Handlung. Und wenn wir den Text anschauen, ich vermute, ihr kommt sogar darauf, welche Zeitform drückt die gewohnheitsmäßige Handlung und welches drückt die punktuell aus. Weil er sagt, und dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und nachher schrieb er, und wenn jemand sündigt, haben wir einen Beistand. Das heißt grundsätzlich, der Johannes sagt, wenn du zu Jesus kommst, dann entwickelt sich in deinem Leben eine neue Gewohnheit, dass du grundsätzlich nicht sündigst. Aber wenn du sündigst, dann fängt dich das an, selber zu stören. Vielleicht Sachen, die du selber vorher nicht gemerkt hast, wenn du irgendetwas machst, wenn du zum Beispiel mit jemandem redest und du merkst plötzlich, hey, da sagt dir Gott, das Geist, so wie du jetzt mit dieser Person geredet hast, das ist nicht richtig. Und Gott, das Geist, sagt dir das. Vorher hättest du das vielleicht gar nicht gemerkt oder es hätte dich gar nicht gestört. Und plötzlich ist Gott, das Geist im Leben, wo einem sagt, hey, das, was du da machst, gerade in dem Moment, das ist dann aber nicht der Hit. Und Sachen, die man vorher nicht einfach nicht mal gemerkt hat oder einem selber einem nicht gestört hat, die fangen dann plötzlich an einem zu stören. Also es entwickelt sich ein neues Gewohnheit. Man könnte ein neues Verhältnis zur Sünde über. Vor allem vielleicht denkt, ja, das stört mich doch überhaupt nicht, dass ich da gegen Gottes Gebot verstoße. Und plötzlich fängt es einem an zu stören. Und man fängt an, ein schlechtes Gewissen zu bekommen. Das kann dann sogar eben sein, dass man denkt, hey, jetzt komme ich zu Jesus und jetzt ist plötzlich so, jetzt habe ich auf einmal ein schlechtes Gewissen, wenn ich etwas mache, das gegen Gottes Willen ist. Vorher habe ich das nicht gehabt. Was ist ja mit mir los? Jetzt habe ich doch gemeint, Jesus gibt mir die Vergebung von der Sünde. Und jetzt habe ich ein schlechteres Gewissen als vorher. Das ist einfach, weil Gottes Geist uns plötzlich sehr viel genauer darauf aufmerksam macht, was genau in unserem Leben ist. Gottes Geist ist das Licht, das in unser Leben hineinscheint und uns zeigt, wo entsprechen wir am Willen von Gott und wo nicht. Und das haben wir vorher nicht gehabt. Aber das heisst überhaupt nicht, dass mir wegen dem grundsätzlich Gott nicht gefallen, sondern Gott macht das einfach an dem Punkt aufmerksam, hey, wo lebst du nicht im Willen von Gott? Und das Zweite ist, was der Johannes sagt, eben, und wenn jemand sündigt. Christen sündigen nach wie vor. Also wenn du den Eindruck hast, jetzt habe ich gesündigt, das heisst, mit mir stimmt etwas nicht. Oder Gott hat mich nicht mehr gern. Oder irgendwie ist es für mich nicht zu einem neuen Leben gekommen, weil der Johannes sagt, das Ziel wäre nicht sündigen oder am anderen Ort sagt, also gar wenn du Christ bist, sündigst du nicht mehr. Dann ist es wichtig zu verstehen, er redet da von einer punktuellen Handlung. Das heisst, der Johannes sagt grundsätzlich, wenn du zu Jesus kommst, dann kommst du ein neues Verhältnis über. Du möchtest nicht mehr sündigen. Aber jetzt kann es immer wieder mal vorkommen, dass du trotzdem sündigst, auch wenn es der Johannes nicht so gern sieht, dass du da reingehst. Und der Johannes weiss voll und ganz, dass das der Fall ist. Und er sagt, dann ist überhaupt nichts schief gegangen, auch wenn man natürlich nicht soll, einfach extra auf los sündigen. Aber er sagt, und für diesen Fall haben wir einen Beistand beim Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Oder anders übersetzt, wir haben einen Anwalt beim Vater. Und jetzt fragt man sich, ja, für was brauche ich denn einen Anwalt? Ist interessant, oder, dass da plötzlich kommt vom Anwalt. Wieso braucht man einen Anwalt? Also einen Anwalt braucht man meistens, wenn man irgendetwas angestellt hat. Dann braucht man einen Anwalt. Das ist da nicht Staatsanwalt, sondern der Verteidigungsanwalt, den braucht man. Das heisst, die Idee, das Bild, das der Johannes da braucht, ist eins vom ein himmlisches Gericht. Und der Pius hat schon den Text dazu vorgelesen aus Sacharja 3, aus dem himmlischen Gerichtsraum. In dem himmlischen Gerichtsraum, da gibt es einen Richter. Das ist Gott. Da gibt es uns, wenn wir gesündigt haben, als Anklagte. Oder wir haben in Sacharja 3 gehört vom Hohepriester Jeshua, der stellvertretend für das ganze Volk dort steht. Und ein Verteidigungsanwalt und dann gibt es noch, meistens ist es im Gerichtsraum, sonst kommt es gar nicht zu einer Verhandlung, ein Staatsanwalt. Jetzt ist es ein Ankläger. Jetzt ist es so. Es gibt ein hebräisches Wort für Ankläger oder Staatsanwalt im Gericht. Das Wort kennen ihr alle. Das heisst Hashatan. Das haben wir sicher schon mal gehört. Zumindest in der deutschen Übersetzung Satan. Es ist ja interessant, manchmal wird in der Bibel vom Teufel geredet und manchmal wird vom Satan geredet. Und das hat durchaus einen Unterschied, ob das eine oder das andere Wort gebraucht wird. Weil Teufel, das ist der, der die Leute versucht, in die Sünde hineinzuführen. Das ist der, der das versucht. Du mach das wunderschöne Baum von dieser Frucht, das ist der Hit. Mach doch auch. Das ist der Versucher. Wenn ein Teufel als Versucher auftritt, dann redet man von Teufel. Wenn aber Satan steht, bedeutet das etwas anderes. Satan, das ist dann, wenn er so auftritt, dass er sagt, hey, Gott, schau mal. Also, hast du gesehen, was der da gemacht hat? Das geht also nicht. Da hat einer gegen deine Gebote verstoßen. Schau mal, du hast mich aus dem Himmel rausgerührt und du wirst mich ewig verdammen, weil ich gegen deine Gebote verstoßen habe. Und da ist einer, der hat auch gegen deine Gebote verstoßen und bei dem lässt es dann sein. Gott, du bist nicht gerecht. Und so tritt er da als Ankläger auf und klagt uns an und letztlich klagt er mit dem auch Gott da und fordert ihn auf. Schau mal, wenn du gerecht sein willst, wenn du fair sein willst, dann musst du den auch bestrafen. Auch wenn er in die Fege geht, auch wenn er mal sich Jesus zugewendet hat, du musst den bestrafen, weil du musst gerecht sein. Du kannst nicht die einen bestrafen und die anderen nicht. Und genauso tritt er bei dem Hohepriester Jeshua auf. Schau mal, der Hohepriester vom Volk. Also der Hohepriester lebt in Sünde. Und das Volk lebt in Sünde und symbolisch dargestellt durch die schmutzigen Kleider, die der Hohepriester trägt. Siehst du, wie der aussieht? Also das wäre ja schon nicht das Ziel. Also du kannst den nicht einfach annehmen so. Und so tritt er als Ankläger auf. Und in dem Moment, in dieser Szene, dort hat es auch einen Anwalt. Dort hat es auch einen Beistand, nämlich den Engel vom Herrn. In Zacharia 3. Und der Engel, der tritt auf und der sagt zum Satan, zum Ankläger, dass er soll schweigen und dass Gott ihn soll schelten. Und da fragt man sich, ja, was ist die Grundlage? Hat der Ankläger grundsätzlich Unrecht in dem, was er sagt? Hat er gelogen, wenn er vom Hohepriester Jeshua gesagt hat, schau mal, die Sünde ist im Leben? Überhaupt nicht. Oder wenn er manchmal bei uns im Leben etwas sieht und vor Gott geht mit dem und sagt, schau mal, was diese Person da angestellt hat, siehst du das, Gott? Der lügt mit dem nicht. Der hat also vielleicht sogar das Zeug noch eingeredet, dass das eine gute Idee wäre. Und es ist ja nicht einfach nur gelogen, dass es nicht stimmt, sondern es ist ein anderer Punkt und der kommt da, wo Johannes sagt, wenn wir von Gott kommen und Gott sieht die Sünde und der Satan sagt so, schau mal, die Sünde, die der da hat, in ihrem Leben hat, das geht nicht, du musst bestrafen, dass dann Jesus ansteht und sagt, aber ich bin der Anwalt und der Vertreter von dem Christ. Von dieser Christin. Und der Satan mag faktisch recht haben, dass die Sünde passiert ist. Aber etwas hat er ausgelassen. Nämlich, dass ich am Kreuz für diese Sünde gestorben bin. Darum heisst er, und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Jesus, er ist zwei Sachen. Einerseits, er ist zu Rechten vom Vater und er ist der Hohepriester, der im Alten Testament die Sündopfer fürs Volk dargebracht hat, damit das Volk Vergebung bekommen hat. Und das Zweite, er ist selber das Sündopfer, das dargebracht worden ist. Und darum kann er immer wieder vor Gott kommen und sagen, und all das, was der Alex da gemacht hat, Satan, all das ist vergeben, weil ich bin für das gestorben. Ich habe den Sohn, den Alex am Kreuz verdient hat, habe ich den getragen. Ich habe das getragen. Und darum ist die Anklage
nicht mehr gültig, weil ich habe die Strafe getragen und ich habe mein Blut für ihn vergossen. Darum ist es nicht mehr gültig. Das heisst, der Teufel lügt nicht, wenn er uns bei Gott anklagt, aber er sagt auch nicht ganz die Wahrheit. Und das ist der Grund, wieso das am Schluss der Engel vom Herrn zum Satan sagt, der Herr schelte dich. Obwohl die Anklage formal stimmt, ist es so, dass nicht alles gesagt worden ist. Nämlich, es gibt noch Vergebung. Und darum sagt der Engel vom Herrn und Gott sagt auch zum Hohepriester, du kommst da neue Kleider über. Neue Kleider, die eine Gerechtigkeit von Gott symbolisiert. Der Adam ist ganz nackt geschaffen worden, ohne Kleider. Also weder schlechte Kleider noch gute Kleider und ist nackt gewesen. Er hat sich können entscheiden, wollte ich in der Sünde leben oder wollte ich für Gott leben? Wollte ich im Ungehorsam leben oder im Gehorsam? Wollte ich in der Ungerechtigkeit oder in der Gerechtigkeit leben? Und die Bibel sagt immer wieder, dass Kleider ein Symbol sind für die Gerechtigkeit, die der Mensch vor Gott hat. Und darum kommt der Hohepriester da neue Kleider über. Das heisst, er steht gerecht vor Gott da. Und das ganze Volk mit dem wird von Gott einfach auch angenommen, weil sie Vergebung bekommen. Das heisst, es ist wirklich eine positive Gerechtigkeit da. Und dann stellt sich die Frage, ja, woher kommt die positive Gerechtigkeit? Nicht aus dem heraus, was wir selber machen, sondern das wären ja schmutzige Kleider, wie wir im Hohepriester Jeschua gesehen haben, sondern es sind Kleider, die ein Geschenk sind. Es heißt da in dem Text von Johannes, und wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Es heißt, Jesus ist der Gerechte. Ganz interessant, nicht Jesus ist ein Gerechter, sondern es ist ganz wichtig, da steht ein Artikel. Also es ist der Gerechte. Also Johannes sagt, also es gibt einen Mensch, der jemals gelebt hat, der gerecht ist. Das ist Jesus. Alle anderen Menschen haben gegen Gottes Gebot verstoßen, aber Jesus ist der einzige Mensch, der wirklich immer im Willen von Gott gelebt hat und von Gott gerecht war. Und die Gerechtigkeit von Jesus kommen wir über, wenn wir an ihn glauben. Das heisst, Jesus und Gott sehen uns so, als ob wir all das Gute da hätten in unserem Leben, was Jesus in seinem Leben da hat. Das heisst, seine Gerechtigkeit kommt auf uns und unsere Schuld, die hat er am Kreuz getragen. Und darum ist es wichtig, dass wir zwei Sachen sehen. Einerseits, Jesus, er vollbringt die Gerechtigkeit, die wir hätten sollen vollbringen. Und das wird uns zugerechnet, das eine. Und das zweite ist, dass er all das Schlechte, was wir in unserem Leben angestellt haben, wo wir an Gott schuldig geworden sind, wo wir unseren Mitmenschen schuldig geworden sind, wo wir vielleicht auch uns selber schuldig geworden sind, all das nimmt er auf sich am Kreuz. Er macht beides, sodass wir am Schluss vor Gott da rein dastehen. Und es ist ganz interessant, in dieser Gerichtsverhandlung mit dem Hohepriester Jeschua, da wird am Schluss noch begründet, wieso das überhaupt funktioniert. Weil ich kann mir vorstellen, der Satan ist relativ erstaunt. Weil er bringt eine wahre Anklage vor und jetzt heisst es einfach, du bist im Unrecht. Und er hat wahrscheinlich sicher ziemlich gehäuselt reingeschaut, weil er hat sich alles sehr gut zweckgelegt. Ich muss mir vorstellen, der ist weitaus fähiger als das ganze Anwaltsteam, wo jeder Anwalt 2000 Franken auf die Stunde nimmt und alles vorbereitet hat, x Stunden und angeht, so, jetzt haben wir das richtige Argument, der ist noch viel fähiger. Und plötzlich wird ihm da gesagt, du bist im Unrecht. Und es wird dann noch gesagt, wieso. Es wird dann gesagt, also das erste Mal, der Jeschua ist gerecht. Und das Zweite, was jetzt kommt, was gesagt wird, ist, Und es kommt ein Tag, der von Gott bestimmt ist, da wird der Zünd vom ganzen Land an einem Tag wegnehmen. An einem Tag. Und das ist letztlich Karfreitag passiert. Dass Jesus selber für die Schuld der Welt gestorben ist, als Sündopfer, und die Schuld der ganzen Welt wegnimmt. Und zwar an einem einzigen Tag, so wie das dort in diesem Text versprochen worden ist. An einem Tag allein. Und all die, die vor Jesus gelebt haben, können auch von dem profitieren. Dem Jeschua wird gesagt, der Tag, wo die Sündenvergebung da ist, der ist jetzt noch nicht passiert. Aber du kannst schon jetzt von dem profitieren. Ich werde manchmal gefragt, ja, was ist mit denen, die vor Jesus gelebt haben? Haben die auch müssen an Jesus glauben, um gerettet zu werden? Und ich muss sagen, ist noch schwierig, oder? Ist noch schwierig. Also wenn du vor Jesus gelebt hast, was ist mit denen? Und das ist in dem Text im Sacharja wird das klar. Nämlich, dass gesagt wird, jetzt ist denen schon vergeben und es kommt ein Tag, da wird ihre Sünde definitiv hinweggenommen. Das heisst, alle, die vor Jesus gerettet worden sind, die sind sozusagen auf Kreditkarte gerettet worden, auf eine himmlische Kreditkarte, und Jesus zahlt die Kreditkarte von diesen Sünden ab am Kreuz. Darum haben sie schon zu ihrer Zeit können Vergebung erleben, obwohl Jesus noch nicht gekommen ist. Nämlich du Jesus, durchs Kreuz von Jesus Christus sind auch die Menschen gerettet worden, die zu einer Zeit gelebt haben, wo Jesus gar noch nicht gekommen ist. Das ist nicht erwartet worden, dass sie Jesus glaubt, aber es ist eins erwartet worden, dass sie ab Verheißung von Gott glauben, eines Tages, wie es im Sacharja 3 steht, da wird ein Spross vom David kommen und zu dieser Zeit wird die Sünde vom ganzen Volk an einem Tag weggenommen werden. Das heisst, Gott hat gewisse Sachen schon offenbart, gewisse Sachen hat erwartet, dass sie wissen, aber Gott hat nicht erwartet, dass sie etwas machen oder glauben oder tun, was sie nicht haben können wissen. So, er hat einfach gesagt, schaut, jetzt bist du schon gerecht und eines Tages, da kommt der versprochene Retter und dann wird die Sünde hinweggenommen werden, aber du kannst jetzt schon von dem profitieren. Und das ist darum ganz wichtig zu verstehen, was hat es mit Sünde auf sich? Was hat es mit Gott auf sich? Was hat es mit dem Satan auf sich? Wir leben in einem viel grösseren Rahmen rein, als dass wir uns das vorstellen. Nämlich, es ist nicht nur einfach, ich lebe mit Gott. Und Gott ist gegen meine Sünde. Das ist viel zu kurz, um das zu verstehen. Sondern wir leben am Schluss in einem viel grösseren Drama rein. Nämlich, es gibt da einen himmlischen Gerichtssaal bei Gott im Himmel. Und wer da gegen uns ist und uns Zeug verderben will, das ist nicht etwa Gott. Der uns anklagt, dass wir gegen Gottes Gebot das erste Mal verstoßen haben, das ist nicht Gott, sondern das ist der Satan. Das ist der Ankläger, der immer wieder kommt. Gott, schau mal die Gebote an. Ich habe gegen die verstoßen, zugegeben. Aber schau mal, dein Kind, das du da hast und das du gerne hast, auch. Also bestraf das bitte. Dein Kind auch bitte. Wenn du fair sein willst, dann musst du das. Und sonst also stimmt also mit dir Gott etwas nicht. Also der Ankläger versucht, Gottes Gerechtigkeit gegen uns auszuspielen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, aber nein, und ich bin für die Schuld gestorben. Und ich habe den Menschen gern und habe seine Sünde getragen. Und darum ist der Satan im Unrecht. Das heisst, der Satan will uns nicht das erste Mal Freude verschaffen in unserem Leben. Und Gott ist nicht der, der gegen unsere Freude ist, sondern Gott ist der, der auf unserer Seite steht. Und der Satan ist der, die uns nur die Zünfe führen, damit er uns nachher in die Pfanne hauen kann. Und damit er selber noch ein Argument gegen Gott finden kann. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man versteht, was passiert, wenn wir sündigen. Wenn wir sündigen, dann geht der Satan mit unserer Sünde vor Gott und sagt, schau mal das an. Bring das in die Ordnung, Gott, und sonst bist du nicht mehr Gott, weil du nicht mehr gerecht und heilig bist. Und dann können wir zu Jesus gehen und sagen, und vergib du mir das, was ich da gemacht habe. Und dann wird Jesus zum Vater sagen, all das, was der Christ gemacht hat, all das ist vergeben. Das heisst, wenn du in deinem Leben eine Anklage erlebst, wo dir sagt, dass du bist nicht Christ und mit dir stimmt alles nicht und Gott hat dich nicht gern, dann ist das nicht die Stimme von Gott, das ist nicht die Stimme vom Heiligen Geist, sondern es ist letztlich die Stimme vom Teufel selber. Wenn du eine Stimme erlebst, die dir sagt, du weißt was, das ist nicht so gut, aber da ist Vergebung und jetzt gehst du weiter mit Jesus, dann hörst du die Stimme vom Heiligen Geist. Und wenn du einfach erlebst, dass wenn du eine Stimme hörst und sagst, das ist jetzt fertig, Gott will dich nicht mehr, und du hast dich schon mal angeschaut und dein Leben und sagst, das ist, Gott kann nichts mit dir anfangen, dann ist das die Stimme vom Ankläger und nicht von Gott. Und wenn du das hörst, dann geh zu Jesus und vertraue darauf, dass die Gerechtigkeit, die er in seinem Leben erworben hat, dass sie dir zugerechnet wird und dass du die volle Vergebung hast. Und wenn der Teufel dir deine Sünde ins Gesicht schmeißt und sagt, schau mal, was du alles verdient hättest, Tod und Hölle, dann kannst du gelassen sein und sagen, kann ja schon sein, aber ich kenne einen, nämlich Jesus, der für meine Sünde gebüßt hat und durch ihn bin ich gerecht und durch ihn bist du, Satan, überwunden. Weil Jesus Christus unser Beistand ist, weil Jesus Christus unser Hohepriester und unser Sündopfer in einem ist, können wir durch ihn ein neues Leben bekommen, egal wo wir stehen. Und am Schluss sagen, durch Jesus bin ich gerecht, durch Jesus bin ich im Recht. Und Gott wird mir ein neues Leben schenken, durch Jesus allein. Amen. Ich möchte danken. Ich möchte danken dafür, dass wir die Vergebung haben durch dich, dass du unseren Hohepriester, unseren Anwalt und unseren Beistand bist. Und dass wir durch dich wirklich immer wieder Vergebung haben dürfen. Danke dafür, dass wir erleben dürfen, dass du uns immer wieder ein neues Leben schenkst. Und dass du nicht der bist, der in unserem Leben als Ankläger auftritt, sondern dass du uns hilfst, den Ankläger zu überwinden, wo wir an Gottes Gebot schuldig geworden sind. Danke dafür, dass du so ein grosser und herrlicher Gott bist. Danke, dass wir auf deine Liebe vertrauen dürfen. Und danke dafür, dass du dich am Kreuz bewiesen hast. Amen.